Schönen guten Morgen auf meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier sein darf heute. Ist ein besonderes Vorrecht für mich, finde ich. Ich bin hier in der Gemeinde schon seit frühester Kindheit, seit der Sonntagsschule, seit der Jungscha, seit der Jugend. Und hat, glaube ich, nicht jeder das Vorrecht, in der Gemeinde, wo er aufgewachsen ist, auch das erste Mal zu predigen. Insofern bedanke ich mich bei der Gemeinde, dass ich eingeladen wurde, dass ich gefragt wurde, hier das Wort zu halten heute. Und Hans-Rudolf hat das schon angekündigt, dass ich viel unterwegs war in den letzten Jahren, das stimmt. Dadurch hatte ich das Vorrecht gehabt, viele neue Sprachen und Kulturen und Gemeinden kennenzulernen. Und als bibelgläubiger Christ und als bibelkundiger Christ hat man ja den Vorteil, wenn man in eine Gemeinde geht, man weiß schon, was gesagt wird sozusagen. Auch wenn man in eine andere Sprache geht, wenn man jetzt in den USA in eine Gemeinde geht, man hört das ganz auf Englisch, aber man hat es schon mal, den Bibeltext zumindest hat man schon mal gehört. Und das hilft ganz viel dabei, die Sprache zu lernen. Und das habe ich genutzt. Und das habe ich begeistert genutzt und auch erfolgreich anwenden können, glaube ich. Es gibt da aber ein Buch in der Bibel, das hat mir immer Schwierigkeiten gemacht. Und das ist immer ganz einfach, das dann zu lesen und also diese Bücher in der Inhaltsangabe zum Beispiel, da ist dann der Petrus, der heißt dann im Englischen Peter und im Portugiesischen heißt er Pedro. Und der Johannes heißt John in Englisch und João. Und der Lukas heißt Luke oder Lukas. Portugiesisch ist dasselbe. Aber es gibt da einen Apostel und der ist immer anders. Der sticht immer raus. Der heißt dann im Englischen James. Der heißt dann im Portugiesischen oder im Spanischen Tiago. Und im Deutschen heißt er Jakobus. Und der ist halt einfach immer anders. Und in dieser Eigenschaft ist er aber auch ganz besonders und ganz wichtig in der Bibel. Weil er so anders ist, weil er so eine andere Perspektive immer wieder aufzeigt. Und darüber soll es heute gehen und darüber möchte ich heute sprechen. Im Griechischen heißt er Jakobos, im Hebräischen Jakob und im Englischen, wie ich gesagt habe, James und im Portugiesischen Tiago. Wir sagen einfach Jakobus oder Jakob. Und mindestens so unterschiedlich wie die Aussprachen und die Namen sind, glaube ich, auch seine Auslegungen und Interpretationen in der ganzen Kirchengeschichte auf der ganzen Welt. Denn er hat auch zu einigen Missverständnissen geführt, glaube ich, und seelsorgerlich auch, man muss ihn vielleicht ein bisschen mit Samthandschuhen, man muss ein bisschen den Kontext kennen, wo Jakobus gesprochen hat. Und das ist uns nicht ganz leicht gemacht, denn die ersten Kirchenväter bereits, Eusebius zum Beispiel, hat im 2. Jahrhundert schon gesagt, der Jakobus, das ist ein katholischer Brief. Also ein allgemeiner Brief, nicht im Sinne der Konfession katholisch, sondern halt im Sinne der Bedeutung des Lateinischen allgemein, ein allgemeiner Brief. Er richtet sich an die ganzen Christen sozusagen. Er ist nicht wie der Epheserbrief oder der Kolosserbrief an eine Gemeinde geschrieben, in einer Situation, sondern hat ganz viele Ratschläge und Weisheiten, die er den Christen vermittelt. Und ich glaube, das ist ein bisschen anders, das kann man auch anders sehen, weil Jakobus richtet sich schon ganz konkret an eine Gemeinde. Er gibt zum Beispiel in den ersten Versen bereits bekannt, dass da beginnt er und sagt, Jakobus, Sklave Gottes, Herr Jesus Christus an die 12 Stämme in der Diaspora, ich grüße euch. Also er richtet sich schon an eine jüdisch-christliche Gemeinde und im Laufe des Briefes erfahren wir, dass es ganz viel um Kapitalismuskritik geht, es geht um ganz viel soziale Ungleichheit. Es geht darum, zu sagen, Christen sind grundsätzlich arm und Ungläubige sind grundsätzlich reich und da besteht ein Konflikt und Gott segnet die Armen und er verflucht die Reichen. Das kann man so lesen. Und das wurde auch oft so gelesen. Und es hat zu Missverständnissen geführt in der Kirchengeschichte. Und ich glaube deswegen, dass Jakobus schon an eine konkrete Gemeinde schreibt und auch eine konkrete Gemeinde vor Blick hat und konkrete Personen und Lebensgeschichten im Blick hat, wenn er diesen Brief schreibt. Und wir uns gilt es heute, diesen Konflikt zu lösen und für uns selber anzuwenden. Wir können nicht sagen, grundsätzlich sind alle Reichen schlecht und sind verflucht. Und die Armen sind grundsätzlich gesegnet und kommen ins Himmelreich. Das ist nicht so. Deswegen würde ich vorschlagen, einfach nochmal ein bisschen genauer den Brief zu lesen und mit den historischen Hintergründen sich auseinanderzusetzen. Ich glaube, davon profitieren wir am besten. Und wir wissen nicht genau, wer war dieser Jakobus. Viele Bibelauslegungen gehen dahin zu sagen, es war der Bruder des Herrn. Jakobus selber sagt es nicht, also der Autor sagt nicht, ich bin der Bruder Gottes, ich bin der Bruder Jesus und darum habe ich die Autorität, diesen Brief zu schreiben. Wir wissen im Grunde genommen nicht, wer diesen Brief geschrieben hat. Ein Beispiel dafür aus der jüngeren Geschichte ist, es gab 2001 oder 2002 den Fall, dass eine Grabkiste gefunden wurde, das sogenannte Jacobus Ossorium. Ossorium ist das lateinische Wort für Knochen. Und das sagt, also in der Antike war das so, dass jemand beerdigt wurde. Und nach einem Jahr wurden dann die Knochen von dem eingesammelt und eine Kiste eingelegt. Und dann wurde er verwahrt. Das war so eine Bestattung in der Antike. Deswegen lese ich auch oft in der Bibel, er ist gestorben in diesem und diesem Jahr. Und wurde dann in dem anderen Jahr beigelegt zu seinen Vätern. Das führt auf diese Bestattungsrituale zurück. Und da wurde also eine Kiste gefunden, eine Knochenkiste, wo drauf stand, die sind die Knochen von Jakobus, Sohn des Josefs, Bruder des Jesus. Und das war dann ein Riesen, also das war eine Attraktion, das war phänomenal. Man hat die Knochen von Jakobus gefunden, also dem Bruder des Herrn, der vielleicht auch den Jakobusbrief geschrieben hat, aber wir wissen es nicht. Jetzt würde also, neuere Studien haben dann belegt, dass diese Einschriften wesentlich neuer sind als die Kiste selber. Und dass es wahrscheinlich, Jakobus war so ein bekannter Name, Josef war so ein bekannter Name und Jesus war so ein bekannter Name. Statistisch gesehen hätte es 20 dieser Knochenkisten geben können, wo genau das zutrifft. Jakobus, Sohn des Josef, Bruder des Jesus. Also nur halt, um uns ein Verständnis darüber zu geben, Jakobus, wir haben alleine 4 Jakobusse im Neuen Testament, 4 verschiedene Jakobusse. Es muss nicht der Bruder des Herrn sein, es kann der Bruder des Herrn sein, ich möchte es nicht ausschließen, aber nur um uns ein bisschen zu sensibilisieren, dass wir dann nicht in einen Personenkult verfallen und sagen, das hat besondere Autorität oder steht über Paulus oder steht über Petrus, weil das ist ja der Bruder des Herrn. Das sollten wir nicht machen. Also vermutlich war es eine jüdisch-christliche Gemeinde, an die er das geschrieben hatte, die unter sozialer Ungleichheit litt. Das spricht für Jerusalem. Jerusalem hatte ja auch, war ja auch eine sehr arme Gemeinde und Paulus sammelte ständig Spenden in den Gemeinden in Griechenland, um halt die Gemeinde in Jerusalem zu unterstützen, weil die so arm waren. Also es spricht dafür, dass es tatsächlich Jakobus war, der Bruder des Herrn, der dann die Gemeinde in Jerusalem geleitet hat. Und ich möchte heute einen Text mit euch lesen aus Jakobus 2, 14 bis 26, der uns nochmal so ein bisschen darstellt, wie kontrovers der Jakobusbrief im Kontext des Neuen Testamentes gelesen werden kann. Ich lese aus der NGÜ. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich habe Glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Denn kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat einen den Glauben und der andere hat die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön, du tust gut daran. Auch die Dämonen glauben es und sie zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitische Botschaft, die Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf ihn einen geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie die Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Also was wir hier lesen, das ist, wenn wir das sacken lassen, dann hat das wirklich eine tiefe Bedeutung. Das ist hart. Wurde Abraham nun durch seine Tat gerechtfertigt? Vertritt Jakobus hier eine Werkgerechtigkeit? Wie steht Jakobus zur Rechtfertigungslehre des Paulus? Und wo ist die Gewissheit, die zu predigen, zum Beispiel Paulus, niemals müde wird, dass uns nichts trennen kann von der ewigen Liebe Gottes? Und ihr Lieben, Luther hatte große Probleme gehabt mit dem Jakobusbrief. Martin Luther wollte den Jakobusbrief gar nicht aufnehmen in die Bibel, in seine Bibelübersetzung. Er hat ja einige Apokryphen rausgeschmissen aus der Bibel, die er nicht, die, wo er sagte, das braucht er nicht in der Bibel. Und dazu gehört halt eben auch der Jakobusbrief. Er hat ihn aber doch in einen Anhang dabei getan. Also er hat ihn hinten in einen Anhang reingelegt. Er wollte ihn nicht in den Kanon der Bibel aufnehmen, aber er hat gesagt, so als Anhang möchte ich ihn doch haben, weil sein Gehilfe Philipp Melanchthon sich dann doch sehr stark für den Jakobusbrief eingesetzt hat bei Luther. Aber wir können Luther, glaube ich, verstehen, wenn wir uns mit seiner Biografie beschäftigen, wenn wir uns mit der Zeit beschäftigen, in der Luther gelebt hat, wo Menschen gezwungen wurden, gute Taten zu tun, um ihre Sünden zu bedecken, Geld zu bezahlen, um ihre Sünden zu verdecken. Ablasshandel zum Beispiel. Und aus diesem Grunde hat Luther viel Lob für Jakobus übrig, weil er halt sehr viele Weisheiten einfach und Lehren verbreitet. Aber sein Zweifel stützt sich insbesondere auf die theologischen Konsequenzen der Rechtfertigungslehre, die Jakobus mit sich bringt, insbesondere in diesen Versen, die ich gerade vorgelesen habe. Und auch bei den Zweifeln, die bereits schon bei Eusebius und Hieronymus, also die ältesten Väter der Kirchengeschichte, schon gegenüber Jakobus erwähnt wurden. Und deswegen nennt Luther Jakobus ganz einfach den Jeckel, den er aus der Bibel raushaben möchte. Und Luther steht damit nicht alleine, sondern auch andere Reformatoren wie Andreas Osiander aus Nürnberg stellen generell die Christlichkeit von Jakobus überhaupt in Frage, weil sie es nicht verstehen können. Wie kann jemand, ein Apostel, der die Liebe Gottes predigt und das mit Taten aufwiegen? Und lesen wir zum Beispiel noch einmal aus dem Jakobus Kapitel 5, Vers 20 oder 19 und 20. Da ist das nochmal besonders hart, finde ich, oder man, so wie man es lesen kann. Ich lese erst aus der MGÜ und dann aus der Elberfelder nochmal vor. Meine Geschwister, wenn jemand einen unter euch, der sich von der Wahrheit abwendet und auf einem Irrweg gerät, wieder auf den richtigen Weg zurückführt, soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückholt, wird dessen Seele vor dem Tod erretten und bewirken, dass diesem Menschen die vielen Sünden, die er begangen hat, vergeben werden. Und nochmal aus der Elberfelder, weil die MGÜ da ein bisschen weicher ist, aber ich möchte nochmal aus der Elberfelder vorlesen. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemanden ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung eines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tod retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Das heißt, was ist die Konsequenz dieses Verses? Können wir mit Gott einen Handel treiben? Können wir sagen, ich habe schlechte Sünden gemacht, aber ich habe so und so viele Menschen zu dir geführt? Ist das so? Genau. Ich möchte noch weitergehen. Ich werde diesen Konflikt aufschlüsseln ein bisschen, oder ich werde es versuchen, diesen Konflikt ein bisschen aufzulösen. Anders haben Calvin und Zwingli den Jakobusbrief gesehen. Andere Reformatoren aus der Schweiz, die sich viel positiver gegenüber Jakobus geäußert haben und gar keinen Widerspruch gesehen haben zwischen Paulus und Jakobus. Auch moderne evangelikale Theologen wie Douglas Joe Moe aus den USA bestätigen die Sichtweise Calvins und sagen, es gibt gar keinen Widerspruch zwischen Jakobus und Paulus. Letzten Endes ist die Kritik am Jakobus nie ganz verstummt. Wir finden sie bis in die moderne evangelische Theologie, welche der lutherischen Tradition nahestehen. Und es sind nicht nur liberale, sondern durchaus auch konservative Theologen, welche sagen, dass Jakobus unmöglich gleichberechtigt in die paulinischen Lehrbriefe gestellt werden könnte. Paulus und Jakobus passen nicht zusammen. Für die moderne Bibelkritik ist dieser Sachverhalt des Jakobusbriefes sicherlich ein gefundenes Fressen. So wird hierbei jeder erdenkliche Unterschied genommen und Paulus gegen Jakobus ausgespielt. Aber ich glaube, so dürfen wir die Bibel nicht verstehen und so dürfen wir die Bibel auch nicht lesen. Wir merken nun vielleicht, dass wenn wir von Jakobus lesen und von seiner Rechtfertigung und von seinen Begriffen, dass es ganz viel von den Begriffen abhängt, die wir benutzen. Glaube, Werke und Rechtfertigung. Für Jakobus darf der Glaube auf keinen Fall als Deckmantel für unsere Sünden missbraucht werden. Das ist das, was er sagen möchte. Wir dürfen nicht, nur weil wir sagen, wir haben Glauben, alles tun. Das sagt auch Paulus. Da widersprechen die beiden sich überhaupt gar nicht. Für Jakobus ist es nicht der Glaube, der einen Menschen rettet. Und für Paulus sind es nicht die Werke, die einen Menschen retten. Und beide haben recht. Es ist Jesus, der die Menschen rettet. Wenn wir uns ein bisschen genauer mit dem Glaubenskonzept von Jakobus beschäftigen, dann lesen wir das auch in Jakobus 1, Vers 18 ganz deutlich. Seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir, bildlich gesprochen, unter allen seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. Oder aus der Elberfelder: Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsgabe seiner Geschöpfe seien. Nach seinem Plan entsprechend oder nach seinem Willen, dahinter steht der griechische Begriff Biolotes. Das erklärt, dass die Wiedergeburt eines Menschen der ausdrückliche Wille Gottes ist. Es hängt ganz allein von dem Willen Gottes ab, der alle Macht dazu hat. Und wir sind neugeboren in Christus, weil er es möchte, weil er uns dazu ruft. Jakobus will uns diese Neugeburt nicht absprechen, aber er wehrt sich dagegen, dass wir oberflächlich Christ sind. Dass wir neugeboren sind, uns Neugeborene nennen, aber nicht so leben. Und das ist genau dasselbe, was Paulus auch sagt letztendlich. Dass wir nicht Zimt und Zucker sind, sondern dass wir Margarine sind. Danke für diese Analogie aus der ersten Stunde heute. Also noch ein paar Verse von Paulus, einfach nur um das nochmal zu bestätigen. Aus Philipper 3, Vers 9. Ich habe nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern jene Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus, die aus Gott kommt aufgrund des Glaubens. Aus Galater 2, Vers 20, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, was ich aber auch jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Es ist also wichtig, Jakobus und Paulus zusammenzulesen. Deswegen ist es gut, dass wir den Jakobus in unserer Bibel haben, im Neuen Testament, dass wir Jakobus und Paulus zusammen lesen und zusammen verstehen können. Paulus sagt, der Glaube ist wie eine Tür, durch welche Christus in dein Leben tritt. Und Jakobus ergänzt Paulus, indem er sagt, gerade weil Jesus in mein Leben kommt, kann ich überhaupt tätig sein, kann ich überhaupt Liebe tun, Liebe an meinem Nächsten üben, ich kann Liebe nicht erzwingen. Ich kann Liebe nur ausüben, ich kann Liebe praktizieren, aber Liebe kann ich nicht erzwingen, ich kann keine guten Taten, die ich tue, eine soziale Arbeit, ein diakonisches Werk, das kann ich dadurch fördern, dass ich Geld gebe und jemand führt diese Tat aus, aber es steht keine Liebe dahinter. Und das ist, was Jakobus wichtig ist. Deswegen finde ich das beeindruckend, wenn Hans Rudolf Leute zum Geburtstag jedes Jahr anruft, weil da steckt eine Liebe dahinter. Das ist nicht, weil er dafür bezahlt wird und er ruft die Leute an, oder er sagt auch nicht, damit da irgendwo ein Output kommt, sondern er tut es aus Liebe. Und das ist das Beeindruckende. Das ist das, wo ich glaube, dass es da der Glaube wirklich am sichtbarsten wird, so wie Jakobus uns das sagt. Denn es geht nicht um einen intellektuellen Glauben. Es geht nicht darum, Gott zu verstehen. Es geht nicht darum, den Geist Gottes intellektuell aufzunehmen. Denn darum sagt Jakobus auch: Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben es und sie zittern. Das ist Vers 19. Also Hingabe an Jesus und Glaube an Jesus, beides zusammen ist wichtig für Jakobus. Was war denn die Konsequenz der Hure Rahab, die Jakobus dort erwähnt? In Josua 2 können wir das lesen. Ich werde jetzt nicht den Text nochmal wiedergeben, sondern nur kurz erklären. Da war eine Prostituierte in der Stadt und sie wurde besucht von zwei israelischen Leuten. Und sie sagt diesen Leuten: Ich habe bereits von euch gehört. Ich habe bereits verstanden, intellektuell habe ich es begriffen. Ihr kommt hierher und ihr werdet diese Stadt einnehmen. Wir sind uns alle sicher. Wir haben schon davon gehört, wie Gott das Schilfmeer teilte und wie ihr da durchgelaufen seid. Ihr habt einen Gott auf eurer Seite, der ist viel mächtiger als alles andere. Wir glauben das, dass ihr uns erobern werdet. Aber was war die Konsequenz der Hure Rahab? War es zu sagen, ich verschwinde von hier, ich mache mich besser aus dem Staub, diese Stadt wird zerstört werden. Ich besuche Verwandte, ich habe ein laufendes Gewerbe, ich kann irgendwo anders sonst arbeiten. Oder was ist die Konsequenz ihres Glaubens? Das wäre ein intellektueller Glaube. So würden die vernünftigen Menschen handeln und sagen, ich gehe weg, ich suche mir einen besseren Ort. Die Konsequenz ihres Glaubens war, die Leute aufzunehmen. Die Wachen kommen zu ihr und sagen, wo sind diese Männer, die bei dir waren? Sie versteckt diese Männer unter Einsatz ihres Lebens und wird dadurch gerettet. Jakobus hat eine ganz wichtige Funktion in der Bibel. Was ist das Motiv von unseren Werken? Warum kommen wir zur Gemeinde? Beten wir für unsere Nachbarn, die Jesus noch nicht kennen, weil wir es sollen? Weil wir uns davon einen Output versprechen? Oder tun wir es wirklich aus Liebe? Mit diesen Worten möchte ich gerne beenden und fand das sehr schön, wie das aus der ersten Stunde mit der zweiten Stunde sich so verbunden hat. Ja, Dankeschön.